Hallo Gerhard.
Hallo Michael.
Ja, eine neue Runde, ein neuer Podcast. Wir haben uns in den vergangenen Podcasts mit den Perspektiven beschäftigt, die ja zum Menschsein dazugehören. Und im letzten Podcast haben wir uns mit der Subjektivität, der Intersubjektivität und der Objektivität befasst. Und was damit einfach gemeint ist, ist, das sind Lebensdimensionen, die ja jeder Mensch sich sofort bewusst machen kann. Das Subjektive ist einfach das, was wir persönlich gerade erleben, wahrnehmen, erkennen. Das Intersubjektive ist das, was wir in Beziehungen miteinander erfahren und erleben. Und das Objektive in diesem Zusammenhang, und das werden wir heute noch ein bisschen erweitern, ist die Orientierung nach außen hin auf Dinge und das Verstehen und Erkennen oder auch nach innen hin. Innerlich können wir auch Dinge erkennen, innere Objekte. Und eine Weiterführung oder eine Anwendung dieser drei Dimensionen, das ist unser heutiges Thema, das ist die Wissenschaft. Erkenntnisgewinnung, Wissenschaft und auch Wahrheit. Und es beginnt schon bei den Tieren, denke ich. Auch die Tiere müssen, um zu überleben, Dinge erkennen, und zwar auch realistisch erkennen, nicht nur irgendwie erkennen. Entfernungen abschätzen, Signale verstehen, ihre eigenen Körperempfindungen auch richtig wahrnehmen und interpretieren, Situationen angemessen erkennen. Da kommt ein, nehmen wir mal an, ein Hirsch im Wald, und da kommt jetzt jemand auf ihn zu. Ist das jetzt der nette Mensch mit dem Futter oder ist das der Jäger mit dem Schießgewehr? Also das muss alles erkannt werden. Und insofern ist auch schon bei den Tieren und überhaupt allen Lebewesen eine Art von ja, Objektivität im Sinne von richtiges Erkennen notwendig. Und das ist dann auch ein Überlebensvorteil, ganz offenbar. Also es ist jetzt nicht etwas, was die Menschheit neu erfindet, sondern sie führt einfach nur fort, denke ich, was da schon von Anfang an passiert.
Was du meinst, umso besser die Erkenntnis ist aus diesen Wahrnehmungen, umso besser oder besseren Vorteil habe ich beim Überleben.
Das ist ein evolutionärer Vorteil, wenn man die Dinge richtig erkennt, also zum Beispiel auch Entfernungen richtig abschätzen könnt. Wenn jetzt ein Tiger springt oder nehmen wir mal unsere direkten Vorfahren, die Affen in den Bäumen. Ich muss richtig erkennen, wie weit das weg ist und ob meine Kräfte richtig einschätzen, um dann, wenn ich da von einem Baum zum anderen springe, wieder gut zu landen. Sonst ist es aus. Ja, insofern ist das schon eine wichtige Sache. Und mein heute ja auch, das Thema Objektivität, Wahrheit, gerade durch das Internet, das ist ja hochaktuell auch. Die richtige Einschätzung, gibt es jetzt eine Klimakatastrophe oder nicht? Davon hängt ja ganz viel ab. Ist das jetzt wahr oder ist das nur ausgedacht? Ken Wilber hat schon früh sich damit beschäftigt und hat in dem Buch die drei Stränge der Erkenntnis oder die drei Augen der Erkenntnis schon drei Schritte aufgeführt, wo er sagt, darin besteht Wissenschaft. Und zwar geht es im ersten Schritt darum, da gibt es eine Art Injunktion, nennt er das, eine Art Vorschrift, wo man sagt, wenn du das wissen willst, musst du das tun. Also wenn du wissen willst, ob es da draußen noch andere Planeten gibt, musst du den Entferner beschaffen und gucken. Wenn du wissen willst, wie eine Zelle aufgebaut ist, musst du den Mikroskop beschaffen und schauen. Oder auch, wenn du wissen willst, was innerlich in dir vorgeht, da haben wir mal einen ganzen Podcast so gemacht, ja, dann musst du schauen, dass du innerlich dich öffnest für deine eigene Innerlichkeit und gucken, wo es da Hindernisse gibt oder Bereiche, wo du noch nicht hinkommst und schauen, dass du die öffnest. Und wenn du wissen willst, wie ein anderer Mensch sich fühlt, musst du in den Dialog gehen. Also das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann, das klingt ein bisschen albern erstmal, aber du musst es auch machen. sich das nur vornehmen oder theoretisch meinen, das müsste mal jemand tun, bringt nicht die Erkenntnis. Man muss sich wirklich dann auch dieser Disziplin unterziehen. Und das Dritte ist dann der Austausch mit Menschen, die Ähnliches gemacht haben. Also die sich auch dieser Injunktion unterzogen haben, das auch gemacht haben. Und das ist dann der Schritt vom Subjektiven. Die ersten beiden Schritte sind subjektiv. Ich mache es. Ich mache Erfahrungen. Und das ist das der Schritt vom Subjektiven zum Intersubjektiven. Also ich tausche mich aus. Aha, du hast es auch gemacht, du hast es auch gemacht. Und dann kann man sehen, was ist jetzt unterschiedlich und was ist gleich. Und bei dem, was gleich ist, wenn das eine ausreichende Zahl von Menschen, die man sich ausgetauscht hat, dann kann man wirklich sagen, das ist jetzt nicht mehr nur subjektiv oder intersubjektiv, sondern das ist jetzt schon objektiv. Da ist das Subjektive dann dadurch, dass es gleich, dass alle das bestätigen und sagen, ja, das habe ich auch gemacht, ich habe die gleiche Erfahrung gemacht, hat es etwas Objektives.
Hat das in der Vergangenheit gut geklappt, in den letzten, sage ich mal, 200, 300 Jahren, dass man zu dieser Objektivität gekommen ist und das hat gegolten über einen gewissen Zeitraum. Und jetzt wäre der gleiche Weg, aber, wie du schon sagst, diese ganzen Themen, ist Klimawandel überhaupt da oder ist er nicht da? Da verschiebt sich irgendwas im wahrscheinlich Intersubjektiven, weil dann unterschiedliche objektive Aussagen kommen.
Du hast es schön formuliert, unterschiedliche objektive Aussagen. Das ist ein Koan, ja. Wie kann das eigentlich sein? Kann eigentlich etwas, was objektiv ist, was gegeben ist? Aber darin steckt genau das, dass wir eben als empfindende Wesen eben eine Perspektive auf. Die Welt ist ja nicht einfach nur gegeben, sondern wir nehmen sie wahr und interpretieren sie immer auch schon. Und das heißt, die Aufgabe der wissenschaftlichen Praxis ist jetzt, das zu sortieren. Was ist jetzt unterschiedlich in der Wahrnehmung und muss auch unterschiedlich bleiben? Zum Beispiel Ansichten oder Geschmackssachen, die bleiben natürlich unterschiedlich. Ne? Aber wo können wir uns gewissermaßen da eine, ist doch egal, jeder hat seine Meinung, nicht mehr leisten? Zum Beispiel bei der Klimakatastrophe, wo geht es einfach darum, wirklich zu wissen, ja, was passiert denn ja jetzt da wirklich, ja? Um zu wissen, was man eventuell tun kann und tun muss. Du hast die Aufklärung angesprochen, ne? Diese große Zeit, wo es gesellschaftlich auch anerkannt und sogar gefordert und gefördert wurde, dass wir uns nach Objektivität streben. Gerade im öffentlichen Bereich, wo bis dato mehr Dogmen oder Vorschriften gehalten oder gesagt wurde, so ist es und das musst du glauben, haben Menschen gesagt, ja, das wollen wir doch mal sehen. Und sie haben sich dann erstmal mit dem Offensichtlicheren beschäftigt, nämlich mit der äußeren Welt, wo man Versuche machen kann, wo man gucken kann. Gutes Beispiel ist, wenn man sagt, schwere Gegenstände fallen schneller zu Boden als leichte, sagt jeder ja natürlich. Das ist doch klar, ist doch logisch. Und dann hat es aber mal jemand ausprobiert, der Galileo, der Legende nach oder tatsächlich vom schiefen Turm von Pisa, hat eine Holz- und eine Eisenkugel, ich weiß es nicht genau, aber sowas. Also Gegenstände, die definitiv nicht gleich schwer sind, runterfallen lassen und bums, sind sie gleichzeitig aufgekommen. Das ist genau das, worum es geht. Also erstmal die, was man im Kopf hat, auch kulturell geprägt, beiseite lassen. Das eigene Subjektive und auch das kulturell intersubjektiv geprägte. Und einfach mal ein Experiment machen, die Injunktion machen und schauen, was kommt raus. Und siehe da, manchmal kommt was anderes raus. Das war so erfolgreich, dass man gesagt hat, jetzt gilt nur noch das. Und das ist eine der Schattenseiten der Moderne, dass man alles versucht hat zu objektivieren.
Ein Ismus ist dann draus worden. Ein Objektivismus als fast krankhafte Entartung diesen guten Weg der Injunktion, Praxis, Austausches wurde dann eigentlich, ja, fast die Grundlage entzogen.
Und eine der großen kulturellen Gegenbewegungen war die Romantik, wo man gesagt hat, zurück zum Fühlen, zurück zur Natur. Und in deren Folge ist auch diese postmoderne Bewegung dann gekommen, also über die Moderne hinaus, dass man gesagt hat, ja, Moment mal, das Subjekt ist ja völlig verschwunden in dieser ganzen Objektivität. Jetzt müssen wir das Subjekt wieder herholen. Und natürlich ist der Ausgangspunkt jeder Erkenntnis immer das empfindende, erfahrene Subjekt. Und gleichzeitig wurde dann auch wieder relativiert, auch die Übertreibung von relativiert, aber dann ging es wieder zu weit, dann hat man es alles relativiert nach dem Motto, niemand kann genau was wissen, alles ist letztlich subjektive Wahrnehmung. Und da sind wir heute so ein Stück weit doch drin in dieser Situation und das Internet stellt sich gewissermaßen auf die Seite derer, die alles relativieren, weil man kann alles relativieren, man braucht bloß irgendwas zu posten, schon kommen, ja, aber Moment mal, nein, so und so und so. Und das sind die beiden Extreme wiederum, wo wir auf der Suche nach einem mittleren Weg sind. Das eine ist der Absolutismus. Da neigt die Verwissenschaftlichung dazu, sagen, so ist es, basta aus. Und das andere ist der Relativismus. Moment mal, ja, aber, also, da gibt es Schattenseiten. Das kann ja gar nicht sein. Wer will das schon sagen? Warst du dabei? Kannst du das wissen? Und so weiter und so weiter.
Diese zwei Extreme sind nicht gut für uns persönlich und natürlich nicht für die Gesellschaft und die Welt. Da wäre wieder dieser mittlere Weg oder ein gemeinsamer, integraler Weg, der was gesund für uns alle ist. Weil wenn ich sage, das ist pluralistische, da gibt es extrem viel, aber nichts ist wirklich auch irgendwie verbindend. Und wir suchen ja etwas Verbindendes, Integrales.
Und das Verbindende ist zuallererst hier, es gibt Subjektivität und die hat ihren Wert, es gibt Intersubjektivität und es gibt Objektivität. Und alles dreis gehört zusammen und nicht verabsolutiert. Nicht verabsolutiert. Das heißt, in auch der härtesten wissenschaftlichen Feststellung steckt das Bewusstsein des Wissenschaftlers oder der Wissenschaftlerin, die diese Feststellung trifft. Andererseits gibt es Dinge, die sind einfach faktisch gegeben. Und Kurt Wilbers Beispiel ist da immer, Diamant schneidet Glas, egal in welcher Kultur, egal vor welchem kulturellen Hintergrund, egal welche Person mit welchem Bewusstseinshintergrund das macht, es passiert wieder und wieder und immer wieder. Und das passiert eben nicht nur für die Naturwissenschaften, sondern auch für die Geisteswissenschaften. Das ist auch sehr wichtig. Der Wissenschaftsbegriff wird heute oft oder auch durch die Aufklärung, weil die äußeren Dinge einfach leichter zu erkennen und zu messen und zu wiegen sind, sagt man, das ist Wissenschaft und das Geistige ist einfach nur, da können wir nichts sagen. Ne? Aber natürlich können wir da was sagen. Wir sagen ja ständig etwas über die Werte. In unseren Gesetzesbüchern ist gesagt, welche Werte nicht erlaubt sind und welche erlaubt oder sogar auch gefördert sind. Also wir treffen Werteunterscheidungen. Wir machen da Unterschiede. Und deswegen sind die Geisteswissenschaften auch ganz wichtig. Und das Prinzip dieser drei Stränge ist das gleiche. Wenn du geisteswissenschaftlich etwas wissen willst, zum Beispiel, nehmen wir mal an, wenn du wissen willst, was ist der Inhalt des Buches Eros Kosmos Logos von Ken Wilber, dann nutzt es dir nichts, das Buch auf die Waage zu legen und die Tinte da chemisch zu analysieren und das Papier, das wird dir nichts, aber auch gar nichts sagen über den Inhalt. Du musst es lesen. Das wäre praktisch die Injunktion. Also die Injunktion wäre, liest das Buch. Die Praxis ist, es wirklich zu lesen. Und da merkt man auch schon, natürlich braucht man dann auch einen bestimmten, die Fähigkeit, das zu verstehen. Also man muss die Sprache kennen, man muss die Begriffe kennen und man muss auch in gewisser Weise an der Innenwelt des Autors teilnehmen können. Sonst geht es nicht. Ja, es muss auch eine innere Bereitschaft sein, diese Inhalte zur Kenntnis zu nehmen. Und dann der dritte Schritt, der Austausch mit Leuten, die das Buch auch gelesen haben. Und dann kommt man zu Aussagen, und das sind geisteswissenschaftliche Aussagen, hermeneutischen Aussagen. Dann kommt man zu Aussagen, man kommt erstmal auch zu unterschiedlichen Aussagen. Nicht jeder, der das Buch liest, gibt es genau gleich wieder. Aber man kann viele, viele Dinge ausschließen. Zum Beispiel ist das Buch keine Beschreibung, wie man einen Kleingarten anlegt. Es beschreibt auch nicht eine Alpendurchquerung. Es beschreibt auch nicht, wie es sich anfühlt, in einem Auto mit E-Motor zu sitzen. Oder, also, man kann Millionen von Dingen ausschließen. Und dann kommt man auf so einen Bereich und so ein Spektrum von Meinungen. Es bleibt nach eine Meinungsvielfalt, aber man kann doch bestimmte Dinge dann objektiv feststellen über das Buch. Und das wären dann hermeneutische, geisteswissenschaftliche Aussagen.
Du hast jetzt eigentlich schon zwei gut beschrieben, also diese objektiven naturwissenschaftlichen Dinge, wie man zu dem kommt, dann eher diese kulturellen Dinge. Wie passiert das im Individuellen? Also wenn ich nach innen gehe, zum Beispiel mit Meditation oder bei Psychotherapie, dann passiert das eigentlich in mir. Also wenn ich mir unsere Quadranten hernehme und die Perspektiven, würde ich das jetzt so beschreiben, dass dieses äußere Suchen war, sage ich mal, rechts oben oder rechts unten im Quadranten. Dieses Kulturelle, diese Werte und diese, wo wir uns austauschen, das Buch, wo wir erkennen, was steht da dahinter, war im linken unteren. Aber im linken oberen Quadranten, wo ist da dieser Weg der Injunktion Praxis und des Austausches? Mache ich den mit mir selber oder tausche ich mich wieder aus mit meinen Erfahrungen, die ich in mir gemacht habe?
Du tauschst dich wieder aus. Weil du es gerade ansprichst, das ist ganz wichtig. Ken Wilber benutzt das Wort objektiv auf zwei verschiedene Weisen. Das eine ist, wir finden Abbildungen, da steht das Wort objektiv oben rechts. Jetzt könnte man meinen, es gibt nur da Objektivität, aber das ist fatal, sondern es gibt Objektivität in allen vier Quadranten. Aber die Untersuchungsgegenstände sind mal außen und mal innen und sie beginnen aber letztlich immer im Individuum, auch bei den rechtsseitigen Quadranten, auch bei den kulturellen. Und bei dem linken oberen Quadranten wäre zum Beispiel ein Beispiel das, dass man eine meditative Tradition nimmt und sich anschaut, wie ist da die Injunktion. Und ich habe Zen jahrelang praktiziert, auch bei richtigen Roshis, und da hieß es, setz dich auf die Bank. Und wenn die Glocke klingt, steh auf und geh in den Kreis. So. Mehr war da nicht, also bei den Lehrern, die ich hatte. Es gab dann aber noch Unterrichtungen auch da in den Zwischenzeiten. Es wurde dann auch was gelehrt. Und bei Christian Meyer habe ich dann gelernt, setz dich bequem hin, öffne dich für das, was passiert in dir, gib den Gedanken und Bildern und Körperempfindungen keine Beachtung, es sei denn, bei den Körperempfindungen ist Schmerz da, und öffne dich vor allen Dingen für das Fühlen, also eine etwas konkretere Injunktion. Aber wie auch immer, es gibt eine Injunktion, da macht man das. Und dann ist natürlich wichtig, sich auszutauschen. Deswegen gibt es auch in all diesen Traditionen die Lehrer, die Zen-Meisterinnen, die Roshis. Und da geht man dann hin und geht mit denen einen Dialog und dann sagen die einem, dann helfen die einem und dann stellt man fest, ist das jetzt was Wesentliches für die innere Tiefe oder ist es das nicht? Und dann, wenn man einen guten Lehrer hat, gibt er einem Hinweise und Tipps, wie man vielleicht das eine oder andere ändern kann. Zum Beispiel in der Richtung, worauf man achtet, wenn man sich innerlich öffnet oder wo man schaut, dass man das vermeidet, nicht berührt, also nicht in endlose Gedankenschleifen geht und dann wieder Innerlichkeit erzeugt, zum Beispiel. Also man hat diese drei Stränge in allen vier Quadranten. Es beginnt immer beim Individuum, nur das kann wahrnehmen. Und die Bereiche aber, einmal erschließe ich mir die Subjektivität, einmal erschließe ich mir die Intersubjektivität, indem ich zum Beispiel im Dialog mit anderen die zwischenmenschliche Welt erforsche. Oder ich schaue nach draußen mit Fernrohr, Teleskop oder so oder mit bestimmten Methoden und Mathematik und versuche die äußere Welt mir zu erschließen. Und immer weiter. Der Erkenntnisfortschritt geht immer weiter. Das ist wichtig. Es ist niemals abgeschlossen. Also es gibt keinen Absolutismus in dem Sinne, dass ich in Bezug auf die manifeste Welt sage, da bin ich jetzt fertig. Dann gibt es noch das Nicht-Manifeste, das Absolute, das in der Tiefe der subjektiven Innerlichkeit liegt. Und dafür hat sich schon auch der Begriff absolute Wahrheit ist in Umlauf, weil das für die Menschen, die das erfahren, so fundamental grundlegend ist, dass sie sagen, daraus entsteht alle Form. Aber das gilt wirklich nur für das Formlose. Und ist das wahr oder nicht? Ja, mach die Injunktion, mach die Praxis und stelle es selber fest. Das muss niemand glauben. Komme selber in diese Erfahrung des Zustandes, wo die Gedanken komplett verschwunden sind, und dann finde ein Wort dafür.
Und glaubst du, dass es in unserer Welt jetzt vielleicht nicht ganz die Bedeutung hat, diesen Weg in sich zu suchen, weil es ein bisschen ein schwierigerer und langfristigerer Weg ist, scheinbar, als wie wenn ich im Außen etwas abwiege, messe, bewerte im Außen, wo die Wissenschaft, sage ich mal, trotzdem die letzten 200, 300 Jahre große Fortschritte gemacht hat, aber was ein bisschen scheinbar einfacher ist. Es ist natürlich klar, in hochkomplexen physikalischen Versuchsaufbauten ist es auch nicht mehr leicht. Aber dort ist man Schritt für Schritt hingegangen. Dieser Weg nach innen, kommt mir vor, ist gerade bei uns im Westen eigentlich vernachlässigt worden und eher nicht begangen worden.
Das ist genau so. Und das ist, haben wir schon mal, ich habe das Wort dafür gefunden, kulturelle Katastrophe. Wir sehen das in unseren Lehrplänen und unserem Curriculum. Wenn man mal schaut, Chemie, Physik, Biologie, Geografie, Wirtschaftswissenschaften sind alles Naturwissenschaften. Alles Außenbetrachtung. Wo ist Phänomenologie? Wo ist Hermeneutik? Wo ist Psychologie? Wo ist Semiotik? Null, nichts. In den Wissenschaftssendungen, in den Medien, auch wenn es um Gefühle geht, was macht man? Man schiebt die Leute in so eine CRT-Maschine und zeigt ihnen Filme und Bilder, die sie emotional anregen. Dann guckt man die Gehirnströme sich an und sagt, ja, wieso? Wir untersuchen doch Gefühle. Ja, aber nur von außen. Und das ist wirklich, wirklich, ja. Das ist wirklich, wirklich eine Katastrophe. Ken Wilber hat es als Flachland bezeichnet, dass man nur die Außenseiten, nur die Oberflächen untersucht.
Also diese Wissenschaftsdisziplin oder diese Art der Erkenntnis wurde über lange, lange Zeit vernachlässigt. Da hätten wir einen Aufholbedarf.
Absolut, sehr, sehr, sehr. Und eins der großen Verdienste von Ken Wilber ist, dass er schon in diesen vier Quadranten einfach zeigt, es gibt eine Innenseite und die ist gleichberechtigt. Und wir haben im Deutschen, in der deutschen Sprache haben wir ja beide Worte gleichwertig, Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften. Also es ist eigentlich wunderschön ausgewogen. Im Englischen, Science wird oft übersetzt mit Wissenschaft, aber Science ist Naturwissenschaft. Und das wird dann oft als ganze Wissenschaft gesehen, aber es ist Naturwissenschaft. Aber wir im Deutschen haben diese beiden Begriffe. Aber ja, die Geisteswissenschaften, ja.
Sind etwas unter die Räder auch gekommen in der letzten, sage ich mal wieder in die letzten Jahrhunderte, weil das andere so groß worden ist, die Naturwissenschaft so prägend, so viele tolle neue Erkenntnisse gebracht haben, die uns viele Fortschritte gebracht haben. Und somit wurde da der Fokus drauf gelegt, es wird höher bewertet und das nach innen schauen, wenn es nicht gemacht wird. Und wenn dort keine Fortschritte gemacht werden, natürlich, dadurch, dass eigentlich was nicht gemacht wird, dann fehlt dort dieser Erfolg und diese Motivation, dieser Antrieb. Und es gibt aber Menschen, immer wieder in der ganzen Geschichte, die diesen Weg gegangen sind. Und andere Kulturen haben da vielleicht ein bisschen einen anderen Zugang auch.
Da kommen wir zurück zu unserem Beginn der Podcast-Reihe überhaupt mit unserem ersten Thema, wo wir uns mit der Entfremdetheit beschäftigt haben. Weil das kleine Kind und wir als kleines Kind die Existenzialität unseres Seins nicht aushalten konnten, mussten wir uns von diesen inneren Erfahrungen, das ist eine innerliche Erfahrung, abschneiden. Ja, und jetzt ist es klar, jetzt haben wir natürlich in uns eine nach wie vor natürliche Aversion und Allergie, weil wir wissen ganz genau, wenn wir uns auf den inneren Weg machen, dann kommt das alles wieder hoch. Ganz tief unten wissen wir das. Und deswegen gucken wir lieber nur nach außen. Gucken wir lieber nur nach außen, erzeugen uns eine pseudo-innere Welt durch Vorstellungen und Medien und Filme und sagen uns, ach, heute ist mir mal romantisch, gucke ich mir einen romantischen Film an, jetzt brauche ich mal wieder ein bisschen Gruseligkeit und gucke ich mir einen Gruselfilm an. Und all das vermeidet, dass wir wirklich zu uns kommen. Und deswegen ist, denke ich, das Thema der Entfremdetheit das Thema Nummer eins. Weil wenn wir das nicht angehen, wenn wir uns das nicht bewusst wird, dann werden wir immer wieder Wege finden, die Innerlichkeit zu vermeiden. Auch durch Meditation. Ja, wir sitzen dann da und machen Tagträume. Kann man sich wunderbar so durch so eine Session hindurch träumen. Ja, das ist nicht, ne, das ist nicht, das sollte man nicht machen, aber das kann man machen. Ja, mit unserer Fantasie wir brauchen gar keine Medien. Das können wir alles selber machen.
Eigentlich ist es immer ein Weggehen von einem selbst. Und du würdest sagen, dieses subjektiv, intersubjektiv zu objektiv ist eigentlich der Weg nicht nur in der Außenwelt, sondern genauso in der Innenwelt, weil das ist das Spannende für mich, dass ich hier genauso diesen Weg gehe. Und es bleibt immer dieses Subjektive drinnen im Intersubjektiven und es bleibt das Subjektive auch drinnen im Objektiven, weil es ja meine Wahrnehmung ist, mein Zugang.
Ja, alles dreist. Und die Vermeidung der Absolutismen von Subjektivismus. Nur das, was ich wahrnehme, ist die Welt. Ja, und das, was ich wahrnehme, bist auch du. Ne, damit kassiere ich praktisch das Intersubjektive und das Objektive gleich mit ein. Das andere Extrem ist der Intersubjektivismus. Nur das, was wir als richtig empfinden, als eine kleine Gruppe, ist wahr. Und sowieso ist alles kulturell konstruiert. Also es gibt gar kein Ich und es gibt gar kein Es. Es gibt nichts Objektives, Subjektives. Es gibt nur die Kultur mit ihren Prägungen. Und natürlich auch der Objektivismus, der sagt, wir brauchen das Subjektive gar nicht mehr und das Intersubjektive. Wir haben demnächst messen alles nur noch Roboter und Algorithmen und dann haben wir die Wahrheit so, da müssen wir gar nichts mehr machen. Ja, und die Lösung, du hast sie genannt, ne? Ist in allen drei Dimensionen lebendig, noch lebendiger werden und vertiefen und im Austausch auch immer wieder schauen, aha, was ist meins und was bleibt meins, was ist mein subjektiver Anteil daran, aber was ist auch wirklich objektiv richtig, um sich in der Welt zurechtfinden zu können, das wäre doch schön.
Finde ich auch. Und dadurch, dass dieser Dreischritt immer weiter im Kreislauf auch läuft, tut es mir gut, das auch im Innen so zu erkennen. Weil ich habe auch oft den Fehler gemacht, ja, Objektives ist nur im Außen feststellbar, aber durch diese Beschreibung, wie es du gebracht hast, dass auch Innenprozesse immer einen subjektiven Anteil haben, einen intersubjektiven Anteil haben und einen objektiven Anteil haben. Und dass das immer wieder im Kreislauf ist und es auch eine Art von Wissenschaft ist, eine Geisteswissenschaft, hilft mir, das ja wertvoller zu sehen. Vielleicht wird es auch nochmal Zeit, dass wir eine Folge schaffen, wo man Wissenschaften finden, die diesen Innenprozess mehr beleuchten. Also die Psychologie fällt mir jetzt gleich einmal ein, und genauso aber auch Formen der Meditation. Was gibt es für eine Wege, um nach innen zu gehen, um die Entfremdetheit vielleicht bewusst zu werden und aufzulösen? Weil im Außen sind wir sehr, sehr stark. Da können wir uns in Biologie vertiefen und in der Physik vertiefen, aber das Innene, ob intersubjektiv oder subjektiv, da kommt mir fast vor, ist in der Gesellschaft ein bisschen zu wenig da an Methoden.
Wir haben schon einen Podcast gemacht oder sogar mehr, also einen auch zu etwas, was objektiv innerlich ist oder feststellbar ist, das sind die Haltungen. Die Haltungen kannst du ja naturwissenschaftlich nicht erkennen. Aber wir machen das ständig, wenn wir andere beurteilen oder einschätzen und sagen, du bist ja so und so in deinem Charakter und du bist so und so, dann machen wir eine Aussage über die Innerlichkeit eines anderen Menschen. Und wenn das vielleicht, wenn ich jetzt 10 Menschen frage, die mich gut kennen und sag mal, beschreib mich doch mal, dann ist das eine Art von wissenschaftlicher Untersuchung. Und die Aspekte, wo die 10 übereinstimmen, wie sie mich beschreiben, obwohl ich völlig anderer Meinung bin.
Aber könnte das, die würde objektiv werden?
Ja.
Würde die objektive Wahrheit sein dann?
Genau, das hätte eine Objektivität, wenn 10 Menschen unabhängig voneinander zu sagen, na, du bist ganz nett, aber manchmal bist du da so ein bisschen stur und manchmal so und so und so. Und auch wenn ich das ganz anders empfinde, aber wenn das 10 Leute sagen, unabhängig voneinander, dann wird es wohl so sein. Jetzt kann ich noch 10 andere fragen, dann kommt vielleicht das Gleiche raus. Also es geht weiter, aber das ist Wissenschaft des Inneren, ja.
Stimmt, da kann ich dieses, den Bereich der Haltungen genau wieder mit diesem Dreischritt durchgehen.
Und kulturell könnte man sagen, dass man, das gibt es ja auch, dass man andere Länder fragt, wie seht ihr denn die Österreicher? Ja, was sind denn das für Leute? So, also man müsste natürlich auch schon Menschen fragen, die da Erfahrung haben. Das ist wichtig. Also es muss schon eine Kompetenz da sein. Ne? Und dann, aha, okay, stellt man fest, ja, interessant. Ich fühle mich vielleicht nicht so als Österreicher, also, ne, oder du, aber also das. Der Punkt ist, es passiert ja laufend. Man macht ständig über innerliches Aussagen. Und jetzt ist es einfach besser und ehrlicher, die Karten auf den Tisch zu legen und zu sagen, okay, jetzt machen wir es nochmal systematisch. Wenn wir es sowieso schon machen. Weil da wird natürlich auch viel projiziert und suggeriert und manipuliert. Ist doch klar. Das Äußere ist sichtbar. Man kann schauen, aha, hier ist so. Aber das Innerliche ist eben im Außen nicht sichtbar. Und da ist natürlich Tür und Tor für diese ganzen. Deswegen ist es umso wichtiger, da Methodik reinzubekommen.
Nehme ich mir auch jetzt mit von unserer Folge heute, dass man da viel mehr, auch wenn man es eh tagtäglich macht, wie du es eigentlich beschreibst, mir war es nämlich nicht bewusst und dass ich dann genau diese drei Schritte anwenden kann, die scheinbar nur die Naturwissenschaft anwendet. Vielen herzlichen Dank.